du bist mein Herr und mein Gott. Egal was kommt, egal was ist, Gott ist Gott, er bleibt mein Herr und mein Gott. Und wenn ich mich darauf berufen kann, dann ist das eine Grundlage, die mir hilft, in allen Krisenzeiten, in allen Beschwernissen, in allen Herausforderungen auch zu bestehen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir. Du bist ein guter Vater und du hast Gutes für uns bereit. Ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort öffnest, dass du es schenkst, dass es hineinfällt in unser Herz, in unser Leben, dass wir es aufnehmen und dass du Raum gewinnst in uns. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Reden. Danke für deine Treue. Amen. Ja, ich habe mir das Vorrecht genommen, am ersten Sonntag im Jahr auch über die Jahreslosung zu predigen. Diese Jahreslosung, die steht am Ende der Offenbarung des Johannes. Johannes, so schreibt er, ist auf die Insel Patmos verbannt. Und es gab damals einen Kaiser Domitian und das war der erste Kaiser, der von sich behauptet hat oder von seinen Bürgern verlangt hat, ihn als König und als Herr anzubeten. Und das haben sich die Christen damals natürlich nicht bieten lassen und haben gesagt, wir beten nur einen an und das ist Gott. Das ist Jesus Christus, das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und damit waren die Christen automatisch verdächtig, dass sie dem Kaiser nicht gehorchten, ihn nicht anbeteten. Und aus diesem Grund war wahrscheinlich auch Johannes auf die Insel Patmos verbannt. Johannes schreibt gleich am Anfang des Buches der Offenbarung, dass Gott selbst durch einen Engel zu ihm spricht und ihm sagt, was er alles aufzuschreiben hat. Er schreibt ja dann die Sendschreiben auf an die sieben Gemeinden und dann kommt ein Einblick in die zukünftigen Geschehnisse. Er darf also so einen Blick hinter die Kulisse werfen dieser Welt. Also in einen Bereich, wo es keine Zeit Dimension mehr gibt, wo das Zukünftige und das Gegenwärtige ineinander fließt. Und er sieht Dinge, die in Zukunft auf dieser Welt, auf dieser Erde geschehen werden, aber die im Himmel schon präsent sind. Wir können sie noch nicht sehen, aber sie werden kommen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Grund oder man könnte vielleicht auch sagen bei dem Auslöser für dieses Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung, ich frage mal, wer von euch hat schon mal Offenbarung durchgelesen? Oh, fast alle. Und an manchen Stellen, ehrlich gesagt, kriegt man irgendwie so ein bisschen Angst, ne? Also das sind so Dinge, die versteht man eigentlich gar nicht. Da kommt auf einmal so ein komisches Tier und da gibt es so viele Sachen, die man gar nicht so nachvollziehen kann. Aber das ist nicht Sinn der Offenbarung. Sinn der Offenbarung ist, sie soll nicht Angst bereiten, sie soll nicht Furcht bereiten. Sie soll für die Christen ein Trostbuch sein. Sie soll deutlich machen, am Ende hält Gott die Sache in seiner Hand. Er zieht die Fäden. Er ist derjenige, dem die Geschichte nicht aus den Händen gleitet, sondern er ist der, der es festhält. Er ist der Herr. Er ist der, der auf dem Thron sitzt. Er ist der Gott, dem nichts aus den Händen gleitet, sondern der alles in seinen Händen hält. Man kann also sagen, die Offenbarung ist ein Trostbuch für alle Christen. Für alle, die wir werden wahrscheinlich, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, alle sterben, aber es ist ein Trost zu wissen, wir werden einmal bei ihm sein. Und erst recht für die Christen in verfolgten Gemeinden. Die Zeit der Verfolgung, die Zeit des Todes wird vorübergehen. Das macht die Offenbarung deutlich. Gott selbst wird über diese Welt Gericht halten. Am Ende wird das Böse vernichtet und das Reich der Gottesherrschaft wird aufgerichtet. Und die Offenbarung hat also das Ziel, dass die, die verunsichert sind durch die Ereignisse, und das kann man sich ja vorstellen, wenn da auf einmal ein Herrscher ist, der sagt, ich bin der König, ich bin Gott und ihr betet mich an. Dass da eine Verunsicherung war und dass die Christen eine Stärkung brauchten, eine Ermutigung brauchten. Jetzt also zur Jahreslosung. Diese Jahreslosung stammt aus dem 21. Kapitel. Kapitel 21 und 22 sind so die beiden letzten Kapitel der Offenbarung. Und Kapitel 21 beginnt mit der Aussage, ich sah einen neuen Himmel. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, und das ist die Jahreslosung, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott selbst wird bei den Menschen wohnen. Was für eine Zusage ist das. Wenn Gott da ist, dann hat der Tod keinen Raum mehr. Wenn Gott da ist, hat das Leid kein Recht mehr. Wenn Gott da ist Heil und Friede gegenwärtig. Die Losung ist ja so eine direkte Rede, also eine direkte Aussage von Gott selbst. Ist nicht irgendwie nur eine Umschreibung, was Johannes gesehen hat, sondern da spricht Gott selbst, der auf dem Thron saß. Da sitzt der Herrscher. Da ist der, der das Sagen hat, der regiert. Das ist Gott selbst. Er spricht. Und er sagt, siehe. Siehe. Gott möchte, dass wir aufmerksam werden. Dass wir aufmerksam sind. Hinhören, was er zu sagen hat. Und nicht oberflächlich darüber hinweggehen. Wisst ihr, das geht so schnell, dass man morgens, vielleicht weiß nicht, wer von euch Losungsleser ist, seine Losung aufschlägt, ne, liest, zuklappt, in den Tag geht und dann frag mich mal mittags, was morgens in der Losung stand. Gott möchte, dass wir aufmerksam sind, hinhören. Das heißt für mich und dich doch, wenn ich diesen Vers mit in das Jahr 26 nehme, ich will mich immer wieder wachrütteln lassen von dem Reden Gottes und von seinem Anspruch, den er durch sein Wort auch an mich hat und an mich richtet. Er will seine Worte an mich richten, möchte, dass ich aufmerksam bin, damit ich sein Reden nicht überhöre und auch nicht übergehe. Also, da ist eine Herausforderung. Lass dich nicht ablenken von all den Dingen, die deinen Alltag so bestimmen, die dein Leben so bestimmen. Lass dich nicht ablenken davon, sondern hör hin. Gott möchte mit dir kommunizieren, jeden Tag neu. Der ewige Gott möchte uns persönlich erreichen und er möchte, dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit geben. 200 Mal steht dieser Ruf nach Aufmerksamkeit im Neuen Testament. 200 Mal, siehe. Und jetzt in den letzten beiden Kapiteln 3 Mal. Das erste Mal steht es im Neuen Testament in Matthäus 1, Vers 20. Da sagt der Engel zu Josef, siehe, deine Frau, die Maria wird schwanger sein. Und das letzte Mal steht es dann in Offenbarung 22, Vers 12, da sagt er, siehe, ich komme bald. Das ist das, was sich Paulus und viele andere Christen nach ihm gewünscht haben. Ach Herr, komm doch bald, beende das, was an Leid und Not und an Problemen da ist. Und in diesem drittletzten Ruf, also hier unsere Losung, ist also die Aufforderung, schau nicht mehr auf das Alte, auf das Schwere und das Leidvolle, sondern lass dich von Gott mit hineinnehmen in die Sicht auf das Neue, das, was er schenken will. Gott selbst will, dass wir aufmerksam sind für ihn. Siehe, Gott selbst ist die Quelle der Hoffnung. Ich fand das schön, das Lied, das ihr gerade zum Schluss gesungen habt, es genau nimmt diese Aussage ja auf. Er ist die Quelle aller Hoffnung auf Neues und bei ihm nimmt es seinen Anfang. Nicht bei uns, nicht in unseren Fähigkeiten, nicht in unseren Begrenzungen, sondern er nimmt es in seine Hand. Und wenn wir sehen, dass in unserer Welt manches in Unordnung gerät, dass Staaten sich nicht mehr an Vereinbarungen halten, die mal getroffen wurden und scheinbar das Recht des Stärkeren gilt, ihr wisst, was ich meine, dann könnte man manchmal verzweifeln. Also ich finde das schlimm, was also politisch in dieser Welt im Moment geschieht, dass ein Land das andere überfällt und nicht mehr darauf achtet, was eigentlich vereinbart wurde. Dass jeder Staat auch das Recht hat, sein eigenes Leben zu führen. Man könnte daran verzweifeln. Und wir hören doch täglich von irgendwelchen Katastrophen, von Kriegen, von Leiden. Und das kann uns wirklich gefangen nehmen. Das kann uns so beeinflussen, dass wir gar nicht mehr so diesen Hoffnungsstrahl Gottes in unsere Welt hinein wahrnehmen. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen: Noch will das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Doch Herr, hilf unseren aufgeschreckten Seelen zum Heil, für das du uns bereitet hast. Das Alte, auch wenn wir immer wieder sagen, ach, früher war alles viel besser. Nee, so ist es gar nicht. Das Alte ist nicht nur schön und vertraut und gewohnt. Manchmal kann es uns auch quälen. Manchmal kann es uns auch gefangen nehmen, das Alte. Der alte Mensch in mir, der den Neuen immer wieder überrumpelt. Der alte Mensch in mir, der so viele alte Denkmuster hat und mich nicht loslassen will, der so fest zementiert ist. Das Alte in uns kann ziemlich bedrückend sein. Und genau dahin ruft die Losung: Lass dich nicht davon gefangen nehmen. Nicht darum soll sich dein Leben drehen. Schau auf das Neue. Schau doch auf das, was Gott schafft. Schau auf das neue Leben, das er gibt. Schau auf das, was Gott in dir auch schon verändert hat. Er wird das Alte überwinden. Ich habe heute Morgen so gedacht, hier liegt ja jetzt fast kein Schnee. Also bei uns in Borbeck, ich musste heute Morgen Schnee schippen vor unserer Tür, damit da keiner hinfällt und nachher noch irgendwelche Ansprüche geltend macht. Und das Auto musste ich auch befreien vom Schnee. Aber wenn der Garten oder so einiges von Schnee bedeckt ist, ist ein schönes Bild. Das ist alles neu. Es ist irgendwie das Unkraut, das im Garten steht, das ist bedeckt, das sehe ich nicht. Und die Fehlstellen im Rasen sehe ich nicht. Das ist alles bedeckt, alles schön weiß. Ist aber so ein bisschen trügerisch, weil wenn das verschwindet wieder. Und dann ist das Alte doch sichtbar. Ihr kennt vielleicht dieses Lied: Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Da heißt es dann im Refrain: Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Jemand sagte mal, eigentlich ist das falsch formuliert, weil wenn etwas bedeckt ist, kann man es wieder aufdecken. Und das wäre schlecht. Vielleicht ist es einfacher mit dem Vergleich: Sein Kreuz löscht alle meine Schuld. Also ich habe gemerkt, bei meinem Computer, da kann ich ja manche Sachen löschen, aber ich kann die im Papierkorb wieder aufrufen. Ich kann die wieder zurückholen. Also muss ich im Papierkorb dann nochmal löschen. Ne? Also sein Kreuz löscht alle meine Schuld. Er macht es wirklich neu. Dann ist das Blatt nämlich weiß, was vor mir liegt. Da ist nichts Altes, was dann wieder aufkeimt oder aufgedeckt wird. Alles wird wesenhaft neu durch Gottes Willen und durch die Beziehung zu ihm. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, kein Tod. Gott selbst trocknet die Tränen, heißt es, wenn es an die Begegnung des Auferstandenen mit der weinenden Maria von Magdala am Grab erinnert. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Gott wird einmal alles neu machen und neu erschaffen. Das wird hier auch deutlich. Aber jetzt schon ist dieses völlig Neue und andere auch möglich. Gott schafft etwas Neues in dir und in mir, in unserem Herzen, in unserem Innersten. Er schenkt uns dieses neue Leben, Anteil an seiner Herrlichkeit, Anteil an seiner Ewigkeit. Und das ist mit das Schönste, dass man erleben darf, wenn Menschen da eine Erneuerung erfahren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, kurz nach unserer theologischen Ausbildung waren wir in Ahlfeld an der Leine, kleine Zweiggemeinde von der Gemeinde Einbeck. Joschi kam aus der Drogenszene. Der Kerl war 1,90 groß, 1,20 breit, mit dem bin ich gerne abends unterwegs gewesen. Da habe ich keine Angst gehabt. Joschi kam aus der Drogenszene und er hatte keinen Job und schlug sich so durch. Und dann kam er zum Glauben an Jesus und auf einmal war es ihm wichtig, einen Job zu finden, zu arbeiten. Und er bekam auf einmal eine Perspektive für sein Leben. Es wurde neu in ihm. Er sagte, ich bin hochverschuldet, aber ich möchte diese Schulden abbezahlen, weil ich will ja auch irgendwann mal heiraten und ich möchte Kinder haben. Und all das war auf einmal in sein Blickfeld geraten, weil Gott etwas Neues in sein Leben hineingelegt hat. Neues war in ihn hineingekommen und hatte ihm so eine Antriebsfeder und einen Willen, auch auf neuen Wegen zu gehen, geschenkt. Aber auch diese Wunder der Erneuerung sind eigentlich nur ein Vorgeschmack auf das, was Gott einmal bewirken wird, auf die Vollendung, wenn Gott alle Tränen abwischen wird und den Tod, wenn Tod und Schmerz nicht mehr sein werden. Was wir heute erleben, also es ist wunderbar, wenn wir Wunder erleben, wenn wir erleben, dass Gottes Welt in unsere hineinbricht und ein Wunder geschieht, das ist fantastisch, das macht Mut und das erfreut. Aber es ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns Christen einmal in der Herrlichkeit erwartet. Neuschöpfung ist uns als Christen ein geläufiges Prinzip, denn wir kennen es aus anderen Stellen des Neuen Testamentes. Da heißt es im 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues hineingepflanzt von Gott in unser Leben. Da beschreibt also Paulus, was geschieht, wenn ein Mensch Christus in sein Leben hineinlässt. Ab diesem Zeitpunkt ist unser inneres Wesen eine neue Schöpfung. Etwas Neues ist angefangen. Befindet sich zugleich in einem fortlaufenden Prozess der immer wiederkehrenden Erneuerung. Ja, sie ist sogar Voraussetzung und Ergebnis echter Hinwendung zu Gott. Aber in unserem irdischen Leben kommt sie nicht zur Vollendung. Das kommt dann erst bei Gott. Das, was Gott jetzt schon im Kleinen, im einzelnen Menschen beginnt, das wird er dann einmal in der Ewigkeit mit der ganzen Schöpfung tun. Neu beginnen, etwas Neues in Gang setzen. Und dann daran dürfen wir dann auch teilhaben. Die Schöpferkraft Gottes ist auch heute vorhanden. Und wo Menschen bereit sind aufzumerken, wo Menschen bereit sind stehen zu bleiben, hinzuhören, da kann diese Schöpferkraft Gottes sichtbar werden. Diese Verheißung aus Offenbarung 21, siehe, ich schaffe Neues. Siehe, ich mache alles neu. Das folgt auf das Ende des Bösen, noch nach den letzten schrecklichen Ereignissen auf dieser Erde, also nach Jesu Wiederkunft und dem Endgericht. Kapitel 20 endet quasi mit der endgültigen Bestrafung Satans und aller, die ihn angebetet haben. Denn bevor die neue Schöpfung beginnt, muss das Alte erstmal aufgearbeitet werden, muss es gerichtet werden. Und dann sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der erste Himmel, die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da, schreibt Johannes. Durch diese Neuschöpfung werden ganz elementare Bereiche miteinander verschmelzen. Himmel und Erde, die Trennung zwischen ihnen, die Trennung zwischen Diesseits und Jenseits wird aufgehoben. Können wir vielleicht noch gar nicht so richtig nachvollziehen, können wir ja noch gar nicht so richtig verstehen, aber das wird passieren. Der alttestamentliche Himmel war ja, der alttestamentliche Tempel war ja bereits ein Ort, an dem Gott wohnte, an dem er gegenwärtig war. Gott wohnte im Tempel und in der Neuschöpfung wird Gott unter den Menschen wohnen. Bei den Menschen, auf der erneuerten Erde wird er wohnen, die mit dem erneuerten Himmel zu einer Einheit verbunden ist. Auch das Meer soll es nicht mehr geben. Das Meer steht in der Bibel auch als Sinnbild für Gefahr, Chaos, für Unberechenbarkeit. Unzählige waren im Meer umgekommen. Auch der Antichrist und seine dämonischen Tiere kommen in der Offenbarung aus dem Meer. Und viele Ausleger deuten den Vers so, dass es auf der neuen Erde keine Unheilsorte mehr geben wird, keine Bedrohung mehr gibt. Mit der Neuschöpfung von Himmel und Erde wird das vollendet, was durch die Rebellion Satans, der gefallenen Engel und der in Sünde gefallenen Menschen in der ersten Schöpfung noch Unheil war. Und durch Jesus rettendes Wirken der Neuschöpfung der Menschen, die zu Gott gehören und der Beseitigung alles Bösen, steht der Gemeinschaft Gottes mit der Menschheit nichts mehr im Weg. Eigentlich zeigt die Jahreslosung so zwei Dimensionen auf, kann man sagen. Sie offenbart Gottes Wirken, der erneuert, hier und jetzt, der heilt, auch heute. Und zugleich verweist sie über das Diesseits hinaus, ins Jenseits, auf Gottes endgültige Neuschöpfung. Entscheidend ist das Wort alles. Er bezieht sich auf die ganze Schöpfung, alles Bekannte jeden Lebens. Eines Tages wird alles Leidvolle und das, wo wir Gottes Herrlichkeit noch nicht in ihrer Fülle erleben, abgelöst werden von etwas Vollkommenem. Unvorstellbar, aber wunderbar, glaubensvoll. Diese Perspektive gibt Zuversicht und soll Sehnsucht wecken in uns, dass wir bei ihm sein werden, dass wir ihm die Treue halten, dass Jesus bald zurückkommt und dem Bösen jeglichen Boden auch entzieht. Und schon jetzt dürfen wir so einen Vorgeschmack dieser neuen Schöpfung Gottes erleben. In der Heilung, in persönlicher Veränderung und Momenten, wo Gottes Gegenwart spürbar wird. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt jeder das, so Momente, wo man merkt, Mensch, das war jetzt was Besonderes. Da war Gott uns ganz nahe oder da war ich Gott ganz nahe. Da ist Gott mir ganz nahe gekommen. Solche Momente sind ein kleiner Vorgeschmack. Doch im Letzten geht es um etwas Größeres. Denn wer auf diesen Gott vertraut, der lebt nicht aus Angst vor dem Ende, sondern er lebt aus Hoffnung auf den neuen Anfang, den Gott schenkt. Amen. Gut, dann seid ihr dran. Ja, dann darf ich euch bitten, zum Segen aufzustehen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und der Geist und die Braut, sie sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Herr, und so stehen wir vor dir. Du schenkst uns diese Sehnsucht nach Neuem, nach Vollkommenem. Herr, und wir sind auf dem Weg dahin. Wir möchten dich bitten, wenn diese Sehnsucht auch da ist nach Erneuerung von Beziehungen, von überhaupt Bereichen in unserem Leben, dann möchten wir dich bitten, dass du deine Hand anlegst und dass du uns diese Offenheit schenkst, dir zu folgen. Danke für den Durst nach Leben, den du in uns hineingelegt hast, und wir möchten uns dir anvertrauen, dich bitten, komm und halte deine segnende, deine stillende Hand über uns. Lass du uns erfahren, dass von dir immer wieder neu nicht nur Erneuerung, sondern auch Frieden ausgeht. So befehlen wir uns dir an. Amen.